uns. Wir sind jetzt heute bei der letzten Teil unserer Predigtreihe über das Vaterherz Gottes. Ich hoffe, dass diese Predigtreihe euch geholfen hat. Und letzte Mal, als ich diese Folien gezeigt habe, habe ich gesehen, wie einige von euch das abfotografiert haben. Das hat mich ermutigt, das heute zum letzten Mal auch dann zu zeigen. So, wir sehen hier alle Eigenschaften des Vaterherz Gottes, die wir über die letzten 5 Wochen jetzt gelernt haben, durchgegangen sind. Und es tut die Seele gut, die vorzulesen, oder? So, ich lese die nochmal vor, inklusive die 3, die wir letzte Teil gemacht haben. Aber das Vaterherz ist transzendent. Das Vaterherz Gottes ist unbegreiflich. Das Vaterherz Gottes ist ewig. Das Vaterherz Gottes ist unendlich. Das Vaterherz Gottes ist selbstexistent. Das Vaterherz Gottes ist selbstständig. Das Vaterherz Gottes ist allmächtig. Das Vaterherz Gottes ist allwissend. Das Vaterherz Gottes ist allgegenwärtig. Das Vaterherz Gottes ist souverän. Das Vaterherz Gottes ist weiser. Das Vaterherz Gottes ist unveränderbar. Das Vaterherz Gottes ist heilig. Das Vaterherz Gottes ist gerecht. Das Vaterherz Gottes ist treu. Das Vaterherz Gottes ist gnädig. Das Vaterherz Gottes ist barmherzig. Alles eine Frage des Vertrauens. It's just a question of trust. Warum Gott vertrauen? Warum das Vaterherz Gottes vertrauen? Wisst ihr warum? Weil Gott gut ist. Er ist gut. Weil Gott Liebe ist. Weil Gott dreieinig ist. Und das sind die letzten 3, die ich in diese Predigtreihe jetzt vertiefen möchte mit uns. Gott ist gütig. Gott ist Liebe. Gott ist dreieinig. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Wahrheiten. Und wir wollen uns jetzt öffnen für noch mehr Wahrheit über dich. Und dass unserem Herzen, unserem Verstand, dass unserem Leben fruchtbarer, guter Boden ist. Das ist unser Verlangen. Und lass dein Wort in uns und auf uns kommen und aufgehen und viel Frucht bringen, beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Das Vaterherz Gottes ist gütig und er ist gut. Na, Gott ist gut. Gott ist gut. Okay. Gut heißt angenehm, kostbar, köstlich, schön, wohlgefällig, fröhlich, nützlich, reichlich. Gott ist gut. Die Güte Gottes ist das, was ihn veranlasst, den Menschen gegenüber angenehm, herzlich, wohlwollend und voll das Bestes Willens zu sein. Weil Gott gut ist, will er, dass du auch Gutes erlebst. Er hat ein weiches Herz und ein schnelles Mitgefühl. Und seine unerschütterliche Haltung gegenüber allen moralischen Wesen ist offen. Sein Herz ist unerschütterlich offen, ehrlich und freundlich. Wenn jemandem anderes das behauptet, dann weißt du ab heute, nein, das Vaterherz Gottes ist gut. Seinem Wesen nach neigt er dazu, Glückseligkeit zu schenken, weil er einfach gut ist. Und er hat heiliges Wohlgefallen am Glück seines Volkes. Und wir sind sein Volk. Bei der Einweihung der erste Tempel war ein großes Event. Die haben alle die Jahre der Stiftshütte in der Wüste gehabt. Und dann, als die dann das verheißene Land bekamen und eine Weile lang die Richten hatten, um das heilige Land zu besiedeln, und dann kam Saulus und dann kam David, König David. Aber Gott sagte, David, sorry, die Erbauung des Tempels ist nicht deine Aufgabe. Das gebe ich deinem Sohn Salomo. Und dann David hat dann viele aus seiner Schätze gespendet und unglaublich viel an Salomo weitergegeben für die Erbauung des Tempels. Und Salomo dann, als er der Königtum dann an sich nahm und David heimgegangen ist, verstorben ist, hat Salomo den Tempel gebaut, und dann haben sie eine große Einweihungsgottesdienst, gehabt, wo das ganze Volk Israel zusammenkam, und dieser Fest hat einen Schwung bekommen, wo gefeiert wurde, dass wir dann jetzt den Tempel haben, was Gott jetzt schon gesagt hat, was erbaut werden sollte. Und in 2. Chronik, Kapitel 7, dann erzählt es hier von diesem Ereignis, die Einweihung, der erste Gottesdienst im Tempel. Ein großes Tieropfer dann wurde dann durchgezogen. Und dann hier sehen wir in 2. Chronik 7, Vers 1. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer von Himmel und verzehrte das Brand und die Brandopfer. Und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Wow. Die Heiligkeit Jahwes erfüllte das Haus. Die Priester konnten das Haus Jahwes nicht betreten, weil die Herrlichkeit Jahwes es ausfüllte. Alle Israeliten sahen, wie das Feuer herabfiel und die Herrlichkeit Jahwes sich über dem Haus zeigte. Wie würdest du reagieren, wenn wir sowas erleben werden, sowas sehen werden? Hier haben wir, wie sie reagiert haben. Da fielen sie auf den Knie und beugten sich mit dem Gesicht bis auf die Pflaster und beteten an. Sie priesen Yahweh, weil er gütig ist. Gütig. Und seine Gnade niemals aufhört. Es ist die Güte Gottes, dieser Wohlwollen Gottes, das dem überwältigt hat, als sie diese übernatürliche Ereignis miterleben dürften. Und dann haben die gesungen, Gott ist gut und seine Liebe hört niemals auf. Gott ist gut. Gott ist gut. Und man hat den Eindruck dann, dass die Psalmen von David dann nicht hindern konnten, dass König David, der Psalmen geschrieben hatte, und die anderen, die Psalmen geschrieben haben, dass die waren die Sprachrohre für ihrem innere geistliche Ekstase gewesen, ihrem totale Entzückung mit Gott, dass die Güte Gottes, die so offenbart wurde und die so überwältigt hat, ein Sprachrohre durch die Psalmen bekommen. Guck mal, Psalm 34. Schmeckt und seht, wie gütig Yahweh ist. Glücklich ist jeder, der Schutz bei ihm sucht. Psalm 100, Vers 5. Denn Yahweh ist gut. Yahweh ist gut. Seine Gnade bleibt ewig und seine Treue gilt jede Generation. Psalm 107. Preist Yahweh, denn er ist gut. Ja, seine Güte hört niemals auf. Psalm 136, Vers 1, dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Wir sind, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der erfüllt uns, berührt uns heute wie damals. Und wenn er das tut, dann wird eins kommen, eine Überführung, eine neue Bewusstsein für seine Güte. Und dann schmecken wir. Ich finde dieses Sinnbild von schmecken. Schmecken wir, dass er gut ist. Na, wir alle wissen, es gibt nicht vier Sprachen der Liebe, es gibt fünf. Na, der fünfte ist Essen. Ja, der Sprache der Liebe, Liebe geht durch den Magen. Ja, das ist die fünfte Sprache der Liebe. Und das ist auch dann eine Wahrheit, die durch die Bibel durchzieht. Wir werden schmecken, dass er gut ist. 1. Petrus, Kapitel 2. Petrus, der Jesus selbst verleugnet hat dreimal. Und guck, dann hat irgendwie Jesus verbindet seine Wiederherstellung mit Essen. Weil was sagt er? Petrus, liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Petrus, liebst du mich wohl? Dann weide meine Schafe. Und Petrus dann sagt, geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Dieses Schmecken zusammen mit der Güte Gottes zeigt uns, dass das Seelefütter oder der Seelehunger, wenn Gott das stillt, schmeckt wie nichts anderes. Psalm 116. Wie kann ich Yahweh vergelten, was er mir Gutes getan hat? Wenn wir kapieren, begreifen, wie viel Gutes Gott uns gibt, dann werden wir verstehen, dass wir nie das zurückzahlen könnten. Gott ist gut. Das Vaterherz Gottes ist auch Liebe. Guck mal im Psalm 109, Vers 21. Findet man Güte und Liebe zusammen in einer Bibelstelle? Psalm 109, Vers 21. Aber du, Herrscher, hilfst mir. Hilf mir um deinem Namens willen. Erlöse mich aus die Güte deiner Liebe. Erlöse mich aus die Güte deiner Liebe. So man sieht hier, wie in dieser Bibelstelle und in Gottes Wort die Güte Gottes nahtlos in der Liebe Gottes rübergeht. Johannes Kapitel 4, Vers 8 ist eine Bibelstelle, die viele von uns kennen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Diese göttliche Liebe, die biblische Bedeutung von Liebe, ist nicht wie viele Ideen von Liebe in der Welt oder andere Religionen. Die Liebe, wovon die Bibel spricht, ist, wenn jemandem das Allerbeste für das Objekt der Liebe haben möchte. Das Allerbeste. Ich will das Allerbeste für dich, Daniel. Ich will das Allerbeste für dich. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, ich persönlich. Aber eins weiß ich, wenn die Liebe Gottes mich ergreift und ich die Liebe Gottes für dich habe, weiß ich, das heißt, ich will das Allerbeste für dich machen und ich bin bereit zu handeln, damit das geschieht. Das ist der zweite Teil. Ich bin bereit, mich einzusetzen, soweit ich es kann, sodass das Allerbeste in deinem Leben geschieht. Das ist Agape-Liebe. Das ist die Liebe Gottes. So wenn das Vaterherz, wenn Gott dich betrachtet, noch ein Daniel, ich habe Daniels auf beide Seiten. Daniel, wenn Gott dich anschaut, dann aus ihm heraus, es muss nicht hergestellt werden, es muss nicht zähnenknirschend irgendwie gedrängt werden, aus seinem Wesen heraus kommt dieser Wohlwollen für dich, weil er gut ist. Und er will das Beste für dich. Und er setzt sich ein für dich, damit du das erlebst. Das ist, was Liebe heißt. Weil Gott gut ist, weiß er, was das Beste ist für dich. Weil er liebt, will er das Beste für dich. Und weil er allmächtig ist, kann er das tun, was nötig ist, um das Beste für dich zu ermöglichen. Amen. Aus den anderen bekannten Eigenschaften Gottes können wir viel über die Liebe Gottes lernen. Das haben wir bei einer anderen Predigt gelernt, dass die Eigenschaften Gottes sind Grund, Basic, Prinzipien. Und wenn wir wie einmal eins die verstehen, dann haben wir ein viel, viel vollkommenes Bild von Gott. Wir können zum Beispiel wissen, dass weil Gott selbst existierend ist, seine Liebe keinen Anfang hat. War immer. Weil er ewig ist, kann seine Liebe keine Ende haben. Weil Gott ewig ist, seine Liebe hat keine Ende. Das ist schön zu wissen, ne? Also ich liebe dich, aber nur bis so weit hin, ne? Wenn du keine 2 schreibst für dein Klausur, liebe ich dich nicht mehr. Ne? Nein, nein. Weil Gott ewig ist und Liebe ist, dann ist sein Liebe ewig. Weil er unendlich ist, hat seine Liebe keine Grenze. Keine Grenzen. Weil er heilig ist, ist sie die Liebe, die Quintessenz aller makelloser Reinheit. Weil er heilig ist, ist seine Liebe pur, unbefleckt. Die Liebe ist auch eine Art von Herzens, emotionale Identifikation, also Verständnis und Bindung mit uns. Die Liebe Gottes betrachtet nichts als ihr Eigentum, sondern gibt dem Objekt ihre Zuneigung freiwillig. Sie, weil Gott kann nicht verpflichtet werden, dich zu leben. Du kannst und wird nie es schaffen, Gott zu verpflichten, dass er dich liebt. Weil Gott dich übermächtigen sowieso liebt. Die Liebe ist die Opferbereitschaft. Liebe ist opferbereit. Christus sagte, Jesus sagte von sich selbst, eine größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. So die Liebe ist Wille. Die Liebe ist Identifikation mit uns. Die Liebe ist Opferbereitschaft. Gott will, der möchte. Guck mal in Römer Kapitel 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Haben wir den Heiligen Geist empfangen? Du bist geliebt. Das ist eine der wichtigsten Antworten zu der Frage, wer bin ich? Meine Identität. Wer bin ich? Du bist geliebt. Du bist ein Geliebter. Wie viele in diesem Welt versucht, das zu widersprechen? Na? Wie viele Sachen kriegen wir bildhaft? Nee, ich bin nicht geliebt. Ich bin es nicht würdig. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht hübsch genug. Ich bin nicht hübsch genug, geliebt zu sein. Ich bin nicht schlau genug, geliebt zu sein. Ich habe nicht einen guten Beruf. Ich verdiene nicht genug, um geliebt zu sein. So vieles in dieser Welt will uns irgendwie einprägen, dass ich nicht geliebt bin. Aber wenn wir dann das Vaterherz Gottes verstehen und ihm erleben, denn das eine Kernteil deines Wesens, deine Identität ist, du bist geliebt. Durch den Heiligen Geist in mir. Hier ist eine wichtige Wahrheit, okay? Wenn der Heilige Geist in uns kommt, dann fangen wir an, das zu empfinden, was Gott für mich empfindet. Okay? Na, das können wir nicht mit unseren eigenen Kindern machen. Ich kann meinen Geist in meinen Sohn und meine Tochter nicht hineinsenden. Kann ich nicht. Gott kann aber sein Wesen in dir hineingießen, sodass du wortwörtlich, sagt man subjektiv, selber empfinden kannst in dir, was der Vater für dich empfindet. Na, das ist gigantisch, Leute. Ich kann wirklich nicht übertreiben, wie gigantisch diese Wahrheit ist. Weil dann verstehen wir, liebe deinen Nachbar wie dich selbst. So, wie liebe ich mich selbst? Wie verstehe ich das überhaupt? Ich bin geliebt von Gott. Und diese Liebe, die Gott für mich hat, dieser Wohlwollen, dieser ich will das Beste für deinem Leben, das empfinde ich persönlich, emotional in mir durch seinen Geist. Wenn der Vater sein Geist in mir kommt, sein Geist zeig das mir, beweis das mir. Der macht das erlebbar, fühlbar, auch verständlich. Ich bin geliebt. Es ist durch seinen Geist wird es nicht nur, ist es nicht nur eine Konzept, die ich verstehe und zusage, sondern auch eine Erlebnis, aber in mir. Ich liebe diese Bibelstelle in 1. Korinther 2, wo es sagt, wer weiß dann die tiefsten Gedanken von Menschen, wenn nicht der Geist der Mensch? Umso mehr, wer kennt die tiefsten Geheimnisse und Gedanken Gottes, wenn nicht der Geist Gottes? Und wir haben diesen Geist empfangen. So die geheime Gedanken, die Gott über dich hat, die teilt der Heilige Geist dir mit. Wenn wir an die Grenze unserer eigenen Liebe kommen und wenn wir ganz ehrlich sind, geschieht das nicht selten. Wenn wir an die Grenzen meiner eigenen Liebe kommen. Ich habe dich gestern lieb gehabt, aber heute weiß ich nicht. Wenn wir an diese Grenzen kommen, dann das Verbindung mit dem Vaterherz Gottes heißt, dass wir eine Liebeswasserhahn öffnen, der uns Zugang gibt zu einer ewigen, unauslöschlichen Liebe für anderen. Die Ranger sind in Ranger Camp gegangen, ne? Und ich habe es geschafft, am Freitag zu dem Ranger-Gelände hinzufahren. Und da hatten die Leiter alles weggepackt und waren jetzt dann bereit, sich auf den Weg zu machen nach Budapest. Unser Hauptstammleiter David Prevetti war da und dann ein paar andere Leute aus unserem Stamm waren da. Und dann hatten sie 3-4 Leute aus dem Swasiland, aus Afrika, die hier zu Besuch sind. Die waren auch da, weil die fahren mit nach Budapest. Und wir haben dann ein bisschen Gemeinschaft gehabt und wir haben dann auch zurückgedacht auf andere Eurocamps, andere Bundescamps. Und dann, Julian Sandfoss war auch da, ja, auch Rangerleiter. Und als die wegführten, als wir im Autos einstiegen, ich in meine, sie in ihrem, habe ich den ganzen Mannschaft gesagt, und noch eine Sache. Gib David keine Ruhe. Gib ihm keine Ruhe. 24/7 sollst du ihn beschäftigen. David, was? Was meinst du? Die anderen, was meinst du? Hier ist der Grund. Wenn wir am Ende sind, dann kann nur zwei Sachen aus uns rauskommen. Ja, der Menschlichkeit, der schwache Mensch. Aber wenn ich an Gott rufe, dann kommt seine Liebe aus mich heraus. Man sagt, okay, wenn man eine Apfelsehne quetscht, was kommt raus? Keine Apfelsaft, keine Ananassaft. Kommt Apfelsinen, Orangensaft raus. Wenn wir unter Druck kommen, wenn wir unter Druck gesetzt werden und die Liebe Gottes in mir ist, was kommt raus? Die Liebe Gottes. So, das ist eine meiner Leidenschaft, so eine Prinzip. Ich laufe nicht weg von Druck und Übermüdung und Schwierigkeiten, weil wenn das der Druck kommt und ich der Liebe Gottes in Anspruch nehme, die Verbindung mit dem Vaterherz Gottes kommt, dann kommt mit einer großen Reinheit, mit einer Wucht, ein schmeckender Wohlgeruch der Liebe Gottes aus mich heraus. Und vielleicht denkt ihr, okay, sag mir ganz praktisch, wenn ein kleines Kind 9 Jahre alt 3 Uhr morgens wach wird und Angst hat und seine Mutter und Heimweh hat, na, und er geht zu David Prevetti oder Rangerleiter und weint und um 3 Uhr morgens der Rangerleiter sagt nicht, hör mal, bist du doof? Es ist 3 Uhr. Stattdessen, wenn der sagt, kein Problem, ich leg mich mit dir hin, ich nehme dich im Arm, wir reden, wir sprechen, lass uns irgendwann machen um 3 Uhr. Weißt du, was das für eine Macht hat, an Wucht? Was ist eine Offenbarung der Liebe Gottes? Deshalb liebe ich dann die Rangerarbeit, weil man ist nicht nur für 2-3 Stunden unterwegs, es ist 24/7. Und die Jugendlichen und die Kinder, die beobachten, die sagen, wer wird der jetzt reagieren? Weil wir wissen, der ist jetzt richtig müde. Vielleicht pieksen wir ein bisschen. Guck, ob der Drachen rauskommt oder der Engel. Und wenn du denkst, dass Jugendliche nicht so sind, musst du aufgeklärt werden. Ich war auf einer Klassenfahrt. Ich hatte 19- bis 15-Jährigen gehabt auf einer Klassenfahrt in Italien im Winter. Und die ganze Woche lang haben die Jugendlichen richtig Druck gemacht. Die waren sehr schwierig, die waren immer an die Grenzen und darüber hinaus. Und nach einer Woche, in der letzten Abend, kamen 6 die Jugendlichen zu uns und sagten, jetzt wollen wir uns bekehren. Auf dem Klassenfahrt. Wir sagen, warum wollt ihr euch bekehren zu Jesus? Die haben gesagt, eine ganze Woche lang, 24/7, haben wir das 24 Stunden am Tag, 3 Uhr morgens, 3 Uhr abends, 3 Uhr nachmittags. Die ganze Zeit haben wir Späßchen gemacht, haben wir Sachen gemacht, weil wir wollten euch prüfen, ob das, was ihr das ganze Jahr lang uns erzählt, ob es wahr ist oder nicht. Und wisst ihr was, sagten die 6? Das ist wahr. Ihr habt ein Leben für uns, was wir nicht erklären können. Wir wollen Jesus. Sagt in 2. Korinther, die Liebe Gottes drängt uns. Gott selbst liebt. So, jetzt kommen wir zu der letzten Eigenschaft Gottes für unsere Predigtreihe. Ich glaube, es ist Nummer 20. Lass uns den Bibelstelle jetzt zusammen lesen. Guckt ihr, ob ihr diese Eigenschaft Gottes hier in dieser Bibelstelle seht. Römer 15, Vers 30. Ich bitte euch dringend, Bruder, hilft mir zu kämpfen und betet für mich zu Gott. Denn durch unseren Herrn, Jesus Christus, und durch die Liebe, die der Geist wirkt, sind wir noch miteinander verbunden. Das Vaterherz Gottes ist nicht nur gütig und nicht nur Liebe. Das Vaterherz Gottes ist auch dreieinig. Dreieinig. Ein Gott, 3 Personen. Guck mal, in der ersten Kapitel der Bibel ist so klar dargestellt. Guck mal in 1. Mose Kapitel 1. Da sprach Gott, lass uns. Hä? Da sprach Gott, lass uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Na, dieses Wort hier in unserer Sprache, in der deutschen Sprache, Gott, das zeigt nur ein Gott. Aber in der Ursprache, das ist ein Wort, der ein bisschen paradox ist. Weil dieser ein Wort Gott hat auch Mehrzahl Endung drauf. Ja, in der deutschen Sprache haben wir Endungen, wenn es Mehrzahl ist, oder? Ein paar Sachen haben keine Endung, wie Engel. Eine Engel, viele Engel, stimmt? Aber die meisten deutschen Worte, Nomen, ja, haben eine Endung, der sagt, dass es mehrzählig ist. In der Ursprache, in Hebräisch, dieser Wort Gott hat eine Mehrzahlendung, aber heißt nur ein Gott. In der Sprache, und das ist so ein Paradox. Gott, ist es nicht die Götter, aber Gott, aber dann sagt Elohim ist die Endung für nicht nur einer, aber der Rest der Begriff heißt nur einer. Und da sieht man in seinem Namen schon die klare Genetik, klare Lehre. dass Gott sein Vaterherz ist dreieinig. Und dann in der Rest des Satzes arbeitet er sich aus. Gott sagt, lass uns. Ich vertiefe das jetzt ein bisschen. Okay? Was sagt er direkt danach? Lass uns Menschen in unser Ebenbild schaffen. Ich glaube, das heißt auch, dass in eine sehr besondere Art und Weise wir Menschen tragen in uns auch in irgendeiner Art und Weise die Genetik der Dreieinigkeit Gottes. Eine große Thematik. Aber wir sind Körper, Verstand und Seele. Ist nicht unmöglich zu verstehen, dass ich bin aus Fleisch, ich besitze Gedanken, die in meinen Neuronen irgendwie ermöglicht werden, aber auch Gefühle, die irgendwie ihr Zuhause in dieses Wesen haben. Und womöglich ist dieser wunderbare Aspekt unseres Wesens ein Teil der Abbild, ein Teil der Abbild von Gott. Guckt mal, in Kolosse 2, Vers 9, super wichtig Bibelstelle für uns. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Okay? Sehr wichtig. So, wenn wir Unterhaltungen haben mit Freunden, Mormonen, Muslime, Juden und Hindus, diese eine Bibelstelle, super wichtig. Hebräer 4, Vers 14, habe ich leider hier nicht, hier oben. Hier sagt es wie Jesus, es sagt Jesus über Jesus, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis dem Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns zum Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Das ist Jesus, 100% göttlich, 100% Mensch. Und dann Jesus, wenn der spricht über sein Weggehen und damit versetzt er seine Jünger in totale Krise. Was, du gehst weg? Jesus dann sagt, Jesus, der selbst der Verkörperung Gottes auf Erde ist, Jesus sagt, ich gehe weg. Der Teamleader, mein Rabbi, der Herr geht weg. Jesus sagt, aber ich lasse euch nicht ausweisen. Lasst uns einfach das zusammenlesen. Johannes 14, Vers 15. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote folgen und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meine Stelle, das ist super wichtig, an meine Stelle einen anderen Beistand gibt. Das heißt, einer, der genauso ist wie ich, aber er wird hier sein, nicht ich. Aber der ist genauso wie ich. Wie heißt derjenige, der Jesus schickt? Was ist sein Name? Der genauso ist wie er, aber er ist dann mit dem Vater und der schickt, ist hier. Was ist sein Name? Den Heiligen Geist. Der Vater ist oben im Himmel, aber macht sich sichtbar, fühlbar, erlebbar. Wie heißt der Vater offenbart? Was ist sein Name? Jesus. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt, nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verweist zurücklassen. Siehst, und dann diese Wort, was zeigt, wie eng der Geist und der Sohn ist. Er sagt, ich komme zu euch. Indem mein Geist zu euch kommt. Ich habe heute in meinem Tempeltime die Lesung von Markus 4 gehabt. Markus 4 sagt, Jesus hat immer das Publikum mit Gleichnissen gelehrt. Na, immer Gleichnisse. Dann zog er sich zurück und erzählte seine Jungen, was die Gleichnisse nennt. Okay, so die Dreieinigkeit, jetzt drei Gleichnisse, die wir kennen. Die Dreieinigkeit ist wie ein Ei. Okay, ist ein Gleichnis. Wie ein Ei, Schale, Weiß und Eigelb. Eigentlich alles aus dem gleichen chemischen Zusammenbau. Aber Schale, Eiweiß, Eigelb ist nicht vollkommen. Ist nicht vollkommen, dieses Gleichnis. Aber ist ja eine gute Gleichnis. Dann gibt es zweite Gleichnis, ein Apfel. Apfel hat Haut, ja, den Haut, den Fleisch, den Frucht und die Saatkerne. Das ist auch ein Gleichnis. Ja, aber mein Lieblingsgleichnis für die Dreieinigkeit. Wisst ihr, was das ist? Ich mag das H2O. Ja, Wasser. How do you say it in German? H2O? Yeah, H2O. H2O. Aber klingt noch besser, H2O. Das finde ich gut. Ja? Hast du Durst? H2O. Ja? Ich mag das dann. Eiswürfeln oder fließendes Wasser oder Wasserdampf. Egal, also eins, es ist alles H2O, oder? Ja, alle diese Gleichnisse haben ihren Nachteilen. Ne? Aber meine Lieblingsgleichnis für die das Vaterherz Gottes, was dreieinig ist, ist der H2O. Ja? Finde ich es irgendwie super. Es ist wichtig, dass wir alle drei Personen der Dreieinigkeit lernen und kennenlernen. Es ist wichtig. Guck mal, in Apostelgeschichte 19 haben wir ein Beispiel, was passiert ist, als die gelernt haben, oh, es gibt auch Wasserdampf. Es gibt auch den Geist Gottes. Guck mal, während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er eigene Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Okay? Die antworten, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Okay, dann fing Paul an zu erzählen, oh Jungs, es gibt den Heiligen Geist. Wow. 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 Und dazu, dann legte die Hände auf die Jungen und dann kam der Heilige Geist auf sie mit Macht und Kraft. Da kamen dann Geistesgaben. Und die fingen an, in Zungen zu reden, wie wir es gerne machen, und Weissagungen zu machen und neue Erlebnisse im Gott, neue Teile ihrer Identität. Zuerst mal Glaubenstaufe, weil die müssten getauft werden im Namen Jesus, nicht im Namen Johannes der Täufer. Das war wichtig. Und dann gab es Geistestaufe und dann Geistesgaben. Und das alles so ausgelöst, weil die müssten noch lernen. Es muss noch offenbart werden. Es gibt nicht nur den Vater und Jesus, es gibt auch den Heiligen Geist. Es ist wichtig, dass wir immer unterwegs sind und immer lernen. Ein Gott, drei Personen. Ein Gott, drei Personen. Er ist viel mehr, als ich mir jemals vorstellen kann. Er kann sich vollkommen in meinem Leben und meine Kämpfe einfühlen. Er ist immer bei mir, auch wenn ich mich allein fühle und sogar wenn ich von Gott weglaufe. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie der Vater viel mehr, als ich überhaupt mir vorstellen kann. Wie der Sohn, der versucht wurde, genauso wie ich, und fühlt und weiß, wie es ist, in meinem Haut zu stecken. Und der Heilige Geist, der nicht abhaut, wenn ich missbaue. Und auch wenn ich weglaufe, der ist mir hinterher. Ein Gott, drei Personen. Mein Sohn Ben, der hat mich mal einmal gefragt, oder erstmal sage ich dann, okay, Josef, zu wem betest du, wenn du dein Tempeltime hast? Und okay, ich sage dir, wie ich das persönlich erlebe. Ich sprich zu alle drei. Manchmal bete ich zu meinem Vater, manchmal zu Jesus, manchmal direkt mit dem Heiligen Geist unterhalte ich mich. So ist meinem Gebetsleben. So ist mein Leben. Aber egal, zu wem wir sprechen, die sind nicht wählerisch. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die haben keinen Streit und sagen, hör mal, du hast schon deine Zeit mit Josef gehabt, jetzt bin ich dran. So sind sie nicht. Ja? Oder einer, hör mal, ich habe viel zu viel, kannst du mit ihm? So ist Gott nicht. Okay? Es ist ein Paradox, es ist eine wunderbare Sache. Aber Jesus sagt, wenn du mit mir geredet hast, hast du mit dem Vater geredet. Aber Ben, mein jüngster Sohn, der sagte mir, Dad, in deiner Beziehung mit Gott hast du gelernt, zwischen die drei Stimmen, zwischen die zwei Personen zu unterscheiden, wenn sie zu dir sprechen? Na, das war eine interessante Frage. Ich gebe euch die Antwort nicht heute. Wenn du die Antwort wissen möchtest, musst du nächste Woche kommen, okay? Aber was lesen wir am Ende Matthäus Evangelium? Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jungen. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Lass uns das noch vielleicht gemeinsam sagen. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Ben kann nach vorne kommen. Das Vaterherz Gottes ist gütig. Amen. Wir können aufstehen. Das Vaterherz Gottes ist gütig. Das Vaterherz Gottes ist Liebe. Das Vaterherz Gottes ist dreieinig. Eine Frage des Vertrauens. Ich weiß, es gibt manche von uns, die sind leidenschaftliche Fallschirmspringer hier in der Mitte. Ja? Echt? Na, ihr geht wunder gerne so Fallschirmspringen. Ihr springt aus dem Flugzeug einfach raus und lacht euch kaputt. Viele von uns machen es oft in Sport, manchmal aus der Not. So oder so. So oder so. Es ist eine reine Vertrauenssache. Wird mein Fallschirm mich retten? Wir können Gott vertrauen, Leute. Wir können ihm vertrauen. Es ist eine reine, pure Sache des Vertrauens. Und ob aus der Not oder aus den Überzeugungen. Wenn wir rausspringen, es gibt einen, den wir blind vertrauen können. Und das ist das Vaterherz Gottes. Amen. Weil der ist gut. Der ist gut. Der ist Liebe. Und der ist dreieinig. Amen.